Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph.
Wir haben heute einiges zu besprechen. In der deutschen Politik, da geht es richtig rund, da geht es hoch her. Was für eine aufregende vergangene Woche, oder?
Oh ja, die CDU hat ihre Klausurtagung hinter sich. Friedrich Merz versucht, seine Partei auf Kurs zu bringen. Und dann gibt's natürlich auch noch die anhaltende Debatte um die AfD.
Und das Stimmverhalten im Bundestag. CDU gemeinsam mit der AfD für die Entschließung. Die Entschließung hat dann am Ende geklappt. Zweifelhafter Erfolg für Friedrich Merz. Aber die Abstimmung über das Gesetz am Freitag, die hat nicht funktioniert. Und die Gesellschaft debattiert über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU.
Erst sagt er, es gibt keine Zusammenarbeit, dann gibt es Ausnahmen auf kommunaler Ebene und jetzt rudert er wieder zurück. Das sorgt natürlich für Verwirrung, nicht nur in der CDU selbst, sondern auch bei den Wählern. Und dann haben wir natürlich noch die aktuellen Umfragewerte und die sind wirklich beängstigend, wenn man sie sich anschaut. Die AfD ist in vielen Bundesländern erschreckend stark, während die Ampelkoalition auf Bundesebene weiter und weiter an Zuspruch verliert.
Du hast es gesagt, an Zuspruch verliert. Ein Problem für Olaf Scholz und für die SPD. Die Grünen, die haben ihre eigenen Baustellen und die FDP kämpft zumindest auf der Bundesebene um das politische Überleben. Schaffen sie die 5%-Klausel oder schaffen sie die nicht? Das gibt der Opposition eine ganze Menge Aufwind, aber die Union profitiert nicht so stark, wie sie vielleicht gehofft hatte. Sie liegt nach wie vor um die 30%. Und wie das weitergeht, das wissen wir noch nicht.
Und viele, viele Menschen sind unzufrieden, das hattest du schon gesagt, und sie sehen aber auch keine klare Alternative. Die Ampel streitet, die Union ist sich selbst nicht ganz sicher, wo sie hin will, und die AfD ist für viele zwar ein Ventil des Protests, aber keine wirkliche Regierungsoption.
Die Bundestagswahl steht vor der Tür und vor allen Dingen zwei Themen stehen zur Debatte. Einerseits Migration, auf der anderen Seite Wirtschaft. Migration ist nicht Schwerpunktthema dieses Podcasts, aber Wirtschaft ist es.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, nun sind wir kein Politik, sondern ein Wirtschaftspodcast, aber es ist eben nicht nur eine Frage der Parteienlandschaft, sondern hat direkte Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, was in der Politik passiert. Unternehmen brauchen Stabilität und Planungssicherheit, aber aktuell sorgen politische Unsicherheit, hohe Steuerbelastung und übermäßige Bürokratie für Zurückhaltung, was Investitionen und Entscheidungsprozesse angeht. Statt Anreize für Wachstum zu setzen, werden viele Unternehmen durch regulatorische Hürden ausgebremst. Wie geht es also weiter? Was bedeutet das für den Standort Deutschland? Und unsere Zukunft. Diese Fragen, die wollen wir heute klären und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen.
Und was für einen der besten Experten, die man in Deutschland zu dem Thema Wirtschaft und Wirtschaftspolitik einladen kann. Also, guten Grund, diese Folge zu hören. Starten wir.
Starten wir in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Moritz Schularik.
Moritz Schularik ist einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Ökonomen. Er ist seit Juni 2023 Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Zudem ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Sciences Po in Paris. Für seine wissenschaftlichen Beiträge wurde Schularik mehrfach ausgezeichnet. Darunter ist zum Beispiel der Gossenpreis 2018 und der Leibniz-Preis 2022, der wichtigste deutsche Forschungspreis. Moritz Schularik ist auch als Autor tätig und veröffentlichte 2021 das Buch »Der entzauberte Staat – Was Deutschland aus der Pandemie lernen muss«. Aktuell forscht er zu Themen wie den Auswirkungen von Wirtschaftskrisen auf politische Radikalisierung und den ökonomischen Konsequenzen von Populismus. Wir sind gespannt auf seine Einblicke.
Moritz Schularik, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sein können.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, Herr Schularik. In der vergangenen Woche ist der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erschienen. Robert Habeck als Wirtschaftsminister hat er vorgestellt, wie immer beim Jahreswirtschaftsbericht. Die Autoren sind aus dem Wirtschaftsministerium, sind also nicht unabhängige Sachverständige, wie beim Sachverständigenbericht, der immer im November erscheint, sondern es sind sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministers. Wie beurteilen Sie aus professioneller Sicht den Duktus, die Inhalte, die Empfehlungen, die Lagebeschreibung dieses Jahreswirtschaftsberichts?
Das ist, denke ich, alles in allem durchaus ein ganz realistischer Blick auf das, was in der deutschen Wirtschaft sich zurzeit abspielt. Das ist uns allen klar, das läuft gerade nicht rund. Und Minister Habeck hat ja auch betont in der Vorstellung, das ist in dem Bericht auch deutlich, dass die Ausgangslage schwierig ist. Wir sind teils hausgemacht, teils durch globale, internationale Entwicklungen erwischt worden auf dem falschen Fuß. Wir hätten viele Dinge früher angehen müssen, die uns jetzt sozusagen, Stichwort Transformation, auch die Automobilindustrie hat sicherlich die eine oder andere Sache hätte man früher machen können, eine andere Sache verschlafen. Aber wir haben natürlich auch in der Wirtschaftspolitik zu lange auf sagen wir mal, wirkliche wachstumsfreundliche Antworten gewartet. So, und der letzte Punkt, und da muss man, glaube ich, auch jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen in der ganzen Diskussion. Wir haben natürlich auch mit dem russischen Angriffskrieg, mit dem Gasschock und mit dem zweiten China-Schock, den wir jetzt erleben, den ja die ganze Welt erlebt, mit dem, was da an Exportdynamik in traditionell deutschen Paradedisziplinen wie Auto und Maschinenbau passiert, haben wir wirklich auch eine riesen Herausforderung. Also dieser Bericht verschönt die Lage nicht. Wir sind auch mit unseren eigenen Kieler Prognosen jetzt auch für dieses Jahr, wir glauben, es wird nach Nullrunde, die Wirtschaftsministerium hat leicht positives Wachstum.
0,3 haben Sie, glaube ich, gesagt. Sie sagen Null.
Ja, aber das ist uns auch allen klar, das ist im gleichen Bereich. Also da werden jetzt keine blühenden Landschaften an die Wand gemalt, wo es keine gibt.
Nun haben Sie exogene Schocks angesprochen, unter denen haben aber auch andere Länder zu leiden. Der Draghi-Report, der ja, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr erschienen ist, hat ja einen der Hauptgründe benannt für europäische Wachstumsschwäche mit dem Produktivitätsdefizit. Und das Produktivitätsdefizit hat der Draghi-Report runtergebrochen auf ungefähr 3/4 des BIP-pro-Kopf-Defizits gegenüber den USA. Auf das Thema geht jetzt auch der Jahreswirtschaftsbericht ein, zeigt noch eine sehr eindrucksvolle Grafik. Seit dem Jahr 2000 ist die Produktivität der USA, die Arbeitsproduktivität, um ungefähr 45% gestiegen und in Deutschland ist sie gerade mal knapp über 20% gestiegen. Woran liegt das? Warum ist unsere Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde in Deutschland so viel langsamer gewachsen als in den USA?
Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und ich warne schon mal die Hörerinnen und Hörer, dass wir da keine, sagen wir mal, nicht die eine Antwort haben. Mhm. Aber ich kann mal durchgehen. Eine ganz wichtige ist, dass wir es nicht schaffen, gerade bei den, bei den ganzen neuen Technologien, diese, auch wenn wir sie nicht erfinden, natürlich sind die ganzen großen Konzerne amerikanisch, wir schaffen es nicht, sie so einzusetzen in unseren Betrieben, in unseren Verwaltungen, wo auch immer, dass wir dadurch produktiver werden. Das gelingt in den USA, also es gelingt uns nicht. Das heißt, wir schaffen es nicht, das, was es da an produktivitätssteigernden Technologien gibt, für uns einzusetzen. Es gibt einen schönen Vergleich und ich glaube, da ist auch was dran. Wenn Sie sich mal überlegen, warum die Engländer, die ja die führende Industrienation waren, auch diese Geburtsstätte der industriellen Revolution, warum die nie eine signifikante Autoindustrie zum Beispiel auf die Beine gestellt haben. Die hatten eine Regulierung, eine lange Zeit, gerade als es so losging, als dann in Deutschland die Autos sozusagen die Motoren erfunden und die Autos so richtig loslegten, hatten die eine Regulierung. Da musste, wenn ein Auto auf der Straße fährt, musste immer ein Mensch mit einer gelben Flagge vorangehen, um die Fußgänger zu warnen, dass da ein Auto kommt. Und Sie können sich vorstellen, was das getan hat für die Neigung der Briten, sich Autos zu kaufen. Man war nicht schneller und ein Großteil der Produktivitätseffekte, die durch die Mobilität kamen, waren dadurch zugrunde, weil man halt so schnell unterwegs war wie ein Fußgänger. Und ich glaube, wir machen ein bisschen das Gleiche jetzt. Viele dieser Anwendungen scheitern an Datenschutzregulierung, wo wir viel zu restriktiv sind, scheitern auch an, ich sag mal, mangelnder Bereitschaft, sich auf neue Methoden, neue Werte der Zusammenarbeit einzurichten. Sie kennen das berühmte Beispiel, dass in vielen öffentlichen Dienst Digitalisierung darin besteht, dass man PDF-Dokumente sich jetzt runterladen kann, damit man sie dann ausdruckt und mit der Hand ausfüllt. Und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist sozusagen die Adoption und Übernahme dieser Technologien hat viele Hindernisse in den Köpfen und auch ganz real. Das ist eine. Zum anderen haben wir, glaube ich, in der Tat uns mit Bürokratisierung, Regulierung gerade dort selbst in den Fuß geschossen, wo wir hohes Produktivitätswachstum bekommen könnten, nämlich bei Startups, bei Unternehmensneugründungen, auch im Draghi-Report etwa enthalten, den ich übrigens für Exzellenz finde und die deutsche Diskussion, die irgendwie nach 2 Stunden vorbei war, weil Draghi auch über
Eurobonds gesprochen hat, dann am Ende haben sich alle nur auf die Eurobonds. Dabei hat er ja eigentlich ja in der Hauptsache über die europäische Kapitalmarktunion gesprochen, die dringend notwendig ist. Und ein Unterpunkt war der Eurobond, aber in Deutschland hat alles nur über den Eurobond gesprochen. Das war auch Ihre Beobachtung.
Genau. Das war meine Beobachtung, natürlich sehr schade. Da setzte sofort irgendwie so Schnappatmung ein. Und damit war irgendwie die Diskussion erledigt, was leider doch immer noch auch in der Wirtschaftspolitik viel zu schnell passiert. Aber
Davon abgesehen, ich meine, der andere Punkt ist natürlich auch etwas, wo wir gucken müssen, dass wir die Dynamik bei den Unternehmensgründungen hinbekommen. Also da, wo die produktiven Jobs entstehen, da ist das Produktivitätswachstum. Und das kriegen wir nicht hin, weil die Sachen zu lange dauern, weil es zu umständlich ist, bei uns ein Unternehmen zu gründen und loszulegen. Und auch, und das ist etwas, was wir wirklich mal diskutieren müssen, weil wir die Leute nicht dahin bekommen, wo die produktiven Jobs sind, sprich in die Städte, weil wir keine Wohnungen mehr haben.
Mhm. Das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt, wir haben die geografische Mobilität eingeschränkt, einfach dadurch, dass wir zu wenig bauen. Einer der Nebeneffekte der Bautätigkeit. Spannender Aspekt. Und Sie sagen, die Produktivität, die liegt in den Städten und die liegt nicht auf dem Land. Also das Startup auf dem Land könnte ja theoretisch genauso produktiv sein wie das Startup in der Stadt.
Genau, wir wissen aber, dass diese Startups daran hängen, dass man gewisse Communities, gewisse Netzwerke, gewisse Austausch hat und die hat man halt in den Städten, wo viele von denen zusammenkommen, man trifft sich, man hat einfach einen Austausch, die Ideen werden ausgetauscht, man sieht sich beim Kaffee, entwickelt eine Idee, es wird ein Projekt raus und es wird vielleicht eine Firma drauf und Software und los geht's. All das geht nicht so gut oder kaum, wenn man halt total irgendwie verstreut ist und ich meine, Produktivität ist ja in gewisser Weise in der ökonomischen, meiner Volkswirtschaft ist halt, wenn halt ein Mitarbeiter nach seiner Produktivität bezahlt, die gut bezahlten Jobs und ergo die produktiven Jobs sind in den Städten und da kriegen wir die Leute nicht hin. Oder auch zwischen den Städten. Also stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie in Berlin und haben jetzt ein tolles Jobangebot aus München. Jetzt müssen Sie sich überlegen, ich habe einen alten Mietvertrag in Berlin und müssten jetzt nach München umziehen und auf dem freien Markt in München eine neue Wohnung finden. Selbst wenn der neue Job Ihnen 20% mehr Gehalt gibt, überlegen Sie sich das dreimal, weil die Differenz in den Lebenshaltungskosten das unter Umständen wieder auffrisst. Das heißt, unsere Unfähigkeit, Steine übereinander zu stapeln und Wohnraum zu schaffen, hat dazu geführt, dass wir diese Produktivitätsvorteile, die sich auch in dieser Transformation ergeben, nicht nutzen.
Sehr interessanter Aspekt. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren habe ich mal einen Vortrag in Düsseldorf gehalten und über das Silicon Valley berichtet und dann fragte eine Dame, hob die Hand und sagte, es ist eigentlich total unfair, dass diese ganzen Firmen da diese riesen Mieten im Silicon Valley bezahlen. Wir in Düsseldorf, das war so ein besonderer Stadtteil in Düsseldorf, da war gerade Industriebrache ausgebaut worden. Wir haben eigentlich genug Platz, hier sind die Mieten billiger. Und das ist mir klar geworden, das ist ein Missverständnis. Es ist, viele glauben, dass Produktivität, Wirtschaftswachstum, moderne Industrien eine Funktion von Platz sei, bis in Wahrheit eine Funktion von Dichte. Würden Sie dem zustimmen?
Genau, das ist im Prinzip genau die Idee, die wir unter Agglomerationseffekten letztlich bezeichnen. Also je enger man zusammen ist, umso mehr, gerade in diesen modernen, wissensintensiven, technologieintensiven, kreativen Berufen, in denen das Wachstum von morgen steckt, wo die Software entwickelt wird, wo die guten Ideen sprudeln und so weiter. Da kommt sehr viel darauf an, dass man dicht beieinander ist und sich auch mal über den Weg läuft.
Ganz kurz nochmal zu dem Thema Produktivität zurück. Im Draghi-Report, interessante Statistik, dass es durchaus Branchen gibt, da gehört beispielsweise die Baubranche dazu, die in Deutschland produktiver oder in Europa produktiver ist als in den USA. Aber ganz besonders produktiv sind die USA eben in den Branchen, die IT nutzen können und vernünftig nutzen. Und Sie haben das auch gerade betont, dass es vor allen Dingen auf die Durchdringung mit IT einkommt. IT ist das, was einen produktiver macht. Und da tun wir uns natürlich keinen Gefallen, wenn wir uns Betriebsvereinbarungen, ich habe jetzt gerade nochmal in einer Runde mit CEOs gefragt, wie lange dauern eigentlich Betriebsvereinbarungen zur Einführung neuer Computersysteme? Die dauern locker 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate, bis sie unterschrieben sind, bis die IT eingeführt werden kann. Und das trägt auch, würden Sie dem zustimmen, dazu bei, dass die Amerikaner irgendwie immer diese berühmten 2 bis 3 Jahre voraus sind?
Also anekdotisch würde ich das unterschreiben und dann nochmal doppelt unterstreichen. Ich habe jetzt keine harten Zahlen dazu, aber ich kann aus meiner eigenen Umfeld, auch an unserem Institut, das nur bestätigen. Wir sind teilweise durch datenschutzrechtliche Regelungen extrem unproduktiv. Also teilweise Dinge wie Google Docs oder auch gewisse, sagen wir mal so, Social Media Anwendungen oder selbst irgendwie Cloud Anwendungen, wo man dann sozusagen gleichzeitig vom privaten oder vom Dienstrechner darauf zugreifen kann, sind oft immer noch unmöglich oder mit so viel geht nicht behaftet, dass man sagt, okay, jetzt dann brauchen wir eine andere Lösung und die ist dann halt nicht so gut. Aber es ist auch, wir haben auch ein Problem mit den Köpfen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Generation als auch von Leuten im Arbeitsmarkt und auch oft inzwischen in leitenden Positionen, die groß geworden sind in einer Welt, in der man belohnt wurde, wenn man auf Probleme hingewiesen hat und nicht an Lösungen gearbeitet hat.
Jetzt bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts hat Robert Habeck darauf hingewiesen, dass das Potenzialwachstum in Deutschland viel zu gering ist, gibt zu wenige Investitionen. Friedrich Merz sieht für die CDU als Plan vor 2% Wachstum. Jetzt kurz sich nochmal erneuert, das bedeutet ungefähr 90 Milliarden zusätzliche Umsätze in Deutschland, also zusätzliches BIP. Mhm. Und das führt ungefähr zu 20 Milliarden zusätzlichen Steuern. Er gibt zu, dass das nicht reicht für die Finanzierung der Steuersenkung, aber es ist zumindest mal ein Plan, eine Vision. Wie ich es wahrnehme, bitte sagen Sie Ihren Eindruck. Im Kreis der Restampel wird eher gesagt, ja, das Wachstum ist jetzt halt nicht höher und wir versuchen was zu tun, staatliche Förderprogramme. Die CDU ruft als Ziel aus 2% Wachstum, 90 Milliarden zusätzliches BIP und sagen, das sei machbar, das sei leistbar, wenn man das Richtige tut. Wer hat Recht?
Also Recht hat, wer auch immer sagt, dass wir Wachstum brauchen und dass wir uns auch nicht jetzt so klein reden sollten, uns darauf sozusagen einlassen sollten, dass wir gar nicht mehr wachsen oder nur noch mit 0,5% wachsen. Wir müssen dringend unser Wachstumspotenzial erhöhen. Das schaffen wir, wenn wir, da haben wir, waren wir schon eben beim Punkt, wenn wir diese ganzen Produktivitätshindernisse aus dem Weg räumen. Das schaffen wir, wenn wir attraktiver werden für Investitionen. Zurzeit haben wir immer noch einen Leistungsbilanzüberschuss von 6-7% des BIP. Also 7% unserer Wirtschaftsleistung geben wir an andere, die es investieren im Ausland. Das investieren wir nicht im Inland. Also wir sind nicht attraktiv und da müssen wir ran, dass wir mehr im Inland investieren. Und dann müssen wir an die Arbeitskräfte ran. Also wir werden ab diesem Jahr letztlich jedes Jahr erstmal mit einer roten minus 0,345 starten, weil das Arbeitskräfteangebot abnimmt, wenn wir nicht gegensteuern. Also allein durch die Demografie starten wir jedes Jahr erstmal mit einer minus 0,5 auf dem Tacho und müssen über Investitionen und Produktivitätswachstum in den grünen Bereich kommen. Es sei denn, wir schaffen es, diese unsägliche Debatte über Migration endlich mal zu trennen und zu sagen, es gibt eine Art von Zuwanderung, die in unserem ureigenen ökonomischen Interesse ist, nämlich eine, die in den Arbeitsmarkt ist, in den Berufen, die wir brauchen, um zu wachsen und unseren Wohlstand zu erhalten. Und es gibt eine andere Migration, da geht es um humanitäre Gründe. Und das ist eine ganz andere Debatte. Aber wir müssen endlich diese Debatten trennen. Und dass wir uns bei der humanitären nicht einig sind, darf nicht dazu führen, dass wir bei der Immigration, Zuwanderung, die uns nützt, nämlich die in die Arbeitsmärkte, dass wir da nicht vorankommen und immer noch viel zu bürokratisch sind.
Also wie Kanada, Australien die Berufe ausschreiben, die gebraucht werden, das kann sich ändern. Mal sind es die Bäcker, mal sind es die Fleischer, mal sind es die Handwerker, mal sind es die Klempner, die ausschreiben, Quoten dafür festlegen, qualifizierte Einwanderung machen und gleichzeitig aber an der Produktivität arbeiten und an der Zahl der Arbeitsstunden aber auch, oder? Unsere Zahl der Arbeitnehmenden ist auf Rekordniveau, aber die Zahl der Arbeitsstunden ist nicht gestiegen. Das heißt, pro Kopf arbeiten wir weniger. Lebensarbeitszeit erhöhen, länger arbeiten, aber auch pro Woche, pro Tag mehr arbeiten?
Also ganz kurz, ich würde sagen, klares Ja. Wir müssen die Arme hochkrempeln und mehr arbeiten. Mehr arbeiten gehört im Übrigen auch, dass wir weniger Zeit in irgendwelchen Komitees, Sitzungen, Arbeitsgruppen und was auch immer verbringen, sondern einfach auch viele dieser Sachen, teilweise möchte ich wirklich auch das Wort Gedöns nehmen, ein bisschen wieder vergessen und einfach uns auf die Sachen konzentrieren, die wir eigentlich auf einer Arbeit machen sollen, nämlich arbeiten. Also ja, länger arbeiten. Ich wäre sicherlich auch dafür, dass wir die Wochenarbeitszeit effektiv erhöhen und die Lebensarbeitszeit müssen wir auch anpassen. Lassen Sie mich zur Zuwanderung noch eine Sache sagen. Ich würde es genau so machen. Wir haben sogar einen tollen Vorschlag, auch zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, dass wir im Prinzip nicht nur was die Berufe angeht, sondern auch was die Länder angeht, total offen sind. Wir können uns da überlegen, aus welchem Erdkreis wir gerne Zuwanderung hätten. Mhm. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Wir schulden dem Rest der Welt keine Gleichbehandlung. Mhm. Also wenn wir sagen, wir haben eine bestimmte Weltregion, wo wir denken, das sind die Arbeitskräfte, die wir haben wollen, dann können wir das machen. Ich würde auch mit diesem alten deutschen Dogma von irgendwie Qualifizierungsnachweisen aufräumen. Mhm. Wenn wir eine clevere Frau aus Indonesien, wenn die sich an Computer setzt und einen Online-Test macht und da super abschneidet und zu den 5% Besten gehört und einfach clever ist, dann wollen wir die, egal ob die jetzt eine Bäckerausbildung gemacht hat und mit 400 Dokumenten in Papier mit beglaubigten Übersetzungen nachweisen kann, dass sie auf irgendeinem...
Und trotzdem nicht anerkannt wird, weil irgendein Verrechnungssystem staatlicherseits nicht funktioniert.
Genau, wir wollen die cleversten und dann machen wir einen großen Online-Test und wir suchen uns die cleversten aus und wir wollen Fähigkeiten und kognitive, ja, wir wollen Cleverness abfragen und Motivation, nicht ob jetzt irgendein indonesischer Berufsabschluss vergleichbar ist mit der
Industrie- und Handelskammer im Münsterland. Das ist doch Denken von vor 50 Jahren.
Hm. Haben Sie das Gefühl, also ich glaube, viele von uns, die jetzt gerade zuhören, denen sprechen Sie aus dem Herzen. Haben Sie das Gefühl, dass es irgendeine Form von Fortschritt gibt oder ist es in den Wind gesprochen, gegen die Wand geredet? Wie nehmen Sie die Reaktion auf das, was Sie sagen, ja auch schon seit vielen Jahren sagen, als Institut wie auch als Person, wie nehmen Sie die Reaktion wahr?
Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo die Generation, die so denkt, politisch so weit durch die Institutionen marschiert ist, dass sie in signifikanter Anzahl dort sozusagen den Ton angeben würden. Es dominiert immer noch ein sehr vorsichtiges, prozessorientiertes Denken, das nicht lösungsorientiert ist, sondern prozessorientiert, wo ganz gewisse Dinge einfach nicht in Frage gestellt werden. Haben wir schon immer so gemacht. Also wo können wir denn hin, wenn wir irgendwie nicht mehr wenn wir irgendwie einen IQ-Test machen für Zuwanderung, statt irgendwie Qualifikationen nachzuweisen. Also das überfordert große Teile des politischen und administrativen Systems in Deutschland. Aber es bewegt sich was. Also diesen Vorschlag zum Beispiel, den gibt's auch, den haben wir auch ausformuliert. Und da hat auch unser Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, Klaus Madsen, ist da auch dabei und begeistert und unterstützt das. Also es gibt immer wieder auch, Ausnahmen, die da mitlaufen. Aber es müssen mehr werden.
Und Sie sagen, das ist ein Generationenthema, weil das wäre eine schlechte Nachricht, weil die Babyboomer, die werden zwar aus dem Arbeitsleben ausscheiden demnächst, aber die werden noch sehr, sehr lange leben, haben noch sehr lange die politische Mehrheit. Also wenn Sie sagen, das ist ein Generationenthema wäre, dann kann ich Ihnen mitteilen, dass mein Jahrgang zumindest 1964, der wird 82 Jahre alt werden müssen, bis er so dezimiert ist qua Todesfälle, dass er so groß ist wie der Jahrgang meines ältesten Kindes. Also ist es ein Generationenthema? Oder ist es ein mentales Thema, das quasi durch die Generationen auch geändert werden kann?
Tja, lassen Sie uns nicht pessimistisch sein, denn es ist irgendwie Pessimismus regiert ja in diesem ganzen Land. Aber natürlich kann man sozusagen mit dem Kopf schütteln und sagen, mit dem demografischen Wandel wird Veränderungsbereitschaft, wird Risikobereitschaft immer mehr abnehmen. Es wird immer interessanter und attraktiver für die Politik, auch genau mit einer alternden Bevölkerung immer wieder Stabilität, Kontinuität erhalten und bewahren, in jeden zweiten Satz einzuflechten, wie wir das ja jetzt schon machen, wenn es irgendwie um den Industriestandort Deutschland geht, dann ist auch jeder zweite Satz bewahren und erhalten und nicht verändern und neu machen. Klar kommt man sehr schnell an einen Punkt, wo man sagt, meine Güte, also wie sollen wir eigentlich, sagen wir, die politischen Mehrheiten in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten dafür schaffen, denn alles, ja, alles wird älter, der Medianwähler wird älter und die Veränderungsbereitschaft nimmt ab. Aber es gibt ja auch noch irgendwie gute Argumente und Überzeugungskraft und irgendwann wird, glaube ich, auch einfach die normative Macht des Faktischen einschlagen. Wir werden uns die Rentenniveaus nicht leisten können. Wir werden die Wahl haben zwischen, also zurzeit sind wir schon an dem Punkt, wo jeder dritte Euro, das muss man sich einfach mal vor Augen halten, wenn es um die Diskussion der Zukunftsfähigkeit dieses Landes geht. Jeder dritte Euro annähernd, den der Bund als Steuereinnahmen hat, geht in den Rentenzuschuss.
Ja, das Gegenargument lautet immer ganz schnell, ja, das geht ja nicht in die Rente als solche, weil die ist ja vermeintlich sicher, nicht meine Meinung, aber das wird immer gesagt, sondern es fließt in sachfremder Sicht, versicherungsfremde Leistung. Mütterrente beispielsweise haben nicht eingezahlt, bekommen trotzdem was raus und das ist halt der Preis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Rente, so lautet das Argument, ist aber sicher, sondern das sind eigentlich nur die rentenfremden Leistungen, die quasi nur zufälligerweise technisch über die BFA abgewickelt werden, aber die Rente als solche, die funktioniert als Umlageverfahren. Was sagen Sie gegen dieses Argument, das ja gebetsmühlenartig wiederholt wird und davon ablenkt, was Sie gerade gesagt haben, dass es mittlerweile 120 von 460 Milliarden sind, die vom Bundeshaushalt da reingesteckt werden?
Ja, das sind so, also 460, in denen stecken so noch andere Einnahmen. Ich habe jetzt nur von den Steuereinnahmen gesprochen. Aber gut, also ich glaube, das, was Sie gesagt haben, das Argument ist totaler Quatsch. Natürlich können Sie sozusagen so tun, als ob das Umlageverfahren funktioniert. Aber dann müssten Sie entweder die Auszahlungsniveaus, also die Rentenniveaus massiv absenken oder die Beitragssätze massiv anheben. Wenn Sie die Rentenniveaus bei dem halten wollen, wo wir jetzt sind, irgendwie so um die 48%, und wenn Sie gleichzeitig nicht explodierende Beiträge haben wollen, dann müssen Sie aus Steuermitteln da reinschießen.
Ja.
Oder Sie sagen, also können wir sagen, die künftige Rentenniveau ist nur noch 25%, dann ist das Ganze finanzierbar. Oder Sie sagen, wir lassen die Beiträge auf 40% der Einkommen steigen, dann können Sie auch die höheren Rentenniveaus. Aber beides zusammen geht halt nicht. Insofern ist das totaler Quatsch. Wir kommen ohne die, also dass jetzt die Mütterrente und so weiter nochmal wahnsinnig viel obendrauf gekostet hat, richtig?
Aber das System funktioniert nicht. Das funktioniert nur dank der vielfältigen Zuschüsse. Man muss ja auch dran denken, die Landwirte haben nochmal ihr eigenes Regime, auch nochmal reingeschossen und so weiter und so fort.
Moritz Schulerig, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Sehr interessant und sehr hellsichtig. Besten Dank und Ihnen einen guten Tag.
Danke für die Einladung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Wir haben also gehört, die deutsche Wirtschaft schwächelt. Hausgemachte Versäumnisse und globale Krisen treffen uns gleichzeitig. Warum? Industrietransformation wurde verschlafen, politische Reformen kamen zu spät und Krisen wie der Ukraine-Krieg und Chinas wirtschaftlicher Wandel belasten uns zusätzlich. Die Politik muss also schneller auf Veränderungen reagieren, statt nur zu verwalten. Reformen sollten langfristig ausgerichtet sein und nicht nur kurzfristige Symptombekämpfung. Und ein großes Problem, Deutschland hinkt bei Digitalisierung und Technologieeinsatz stark hinterher. IT und KI werden nicht effektiv genutzt. Datenschutz und überregulierte Prozesse machen es Unternehmen extrem schwer, moderne Technologien einzuführen. Beispiel die Digitalisierung der Verwaltung, die oft nur Papier in digital übersetzt. Klar, Datenschutz ist wichtig, aber Innovationen müssen möglich sein. Andere Länder zeigen, wie es geht. Weniger Bürokratie, mehr Agilität in der Gesetzgebung.
Und ich nehme drei Punkte mit. Erstens, man sagt ja immer so leicht, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist allgemein bekannt, aber Moritz Schulerig hat es in unserem Gespräch nochmal sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Alle Erkenntnisse liegen vor und das seit Jahren und Jahrzehnten. Wir hadern mit der Umsetzung, wir kommen einfach nicht ins Machen. Moritz Schulerig benennt das in aller Deutlichkeit und er hat recht damit. Kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem. Kein Drang danach, Sachen wirklich verändern zu wollen, sondern abwarten, weitermachen wie bisher, hat ja in der Vergangenheit auch irgendwie funktioniert. Wir wursteln uns weiter durch. Ja, das ist oft gesagt worden, aber man muss es immer wieder sagen. Und mich hat persönlich sehr gefreut, dass Moritz Schulerig das so deutlich sagt. Zweiter Punkt, der war für mich überraschend, den Konnex herzustellen zwischen Wohnungsbaupolitik und Innovationsleistung. Innovationsleistung hat sehr viel mit Dichte in Clustern zu tun. Und Cluster entstehen dann, wenn Menschen zu vernünftigen Kosten ein Auskommen haben, wenn sie in einer Clusterregion leben. In München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, in vielen Clusterregionen Deutschlands ist das aber nicht mehr möglich, einfach weil es keine Wohnungen mehr gibt. Wer Leute kennt, die in diesen Städten und anderen Städten Wohnungen suchen, die wissen, es ist oft gar nicht mehr eine Frage des Geldes, sondern es ist meistens eine Frage des nicht vorhandenen Angebots. Beim besten Willen, man findet keine Wohnung. Man findet keine Wohnung in München, man findet keine Wohnung in Berlin, Stuttgart, wo auch immer, Hamburg, und kann einfach dort nicht hinziehen. Und deswegen kann viel Talent nicht in diese Clusterstädte kommen und darunter leidet die Innovationskraft dieses Landes. Interessanter Gedanke, ich hatte das so noch gar nicht gesehen. Wohnungsbau hängt zusammen mit Innovation und Innovationspolitik. Und der dritte Punkt, und auch gut, dass Moritz Schulerig das in aller Deutlichkeit gesagt hat, das deutsche Rentensystem ist am Ende, es wird bei 120 Milliarden Zuschuss in das Rentensystem immer wieder argumentiert, finanziert würden durch diesen Zuschuss versicherungsfremde Leistungen. Das ist technisch gesehen auch richtig, aber Schulerig setzt hier die Maßstäbe richtig und sagt, wir müssen das mit einrechnen. 120 Milliarden Zuschuss in die Rentenkasse aus dem Bundeshaushalt bedeuten, dass die Rentenkasse nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, dass wir deswegen dringend vor einigen Jahrzehnten den Wechsel schon hätten wagen sollen von der umlagefinanzierten Rente in die Kapitalstockrente. Wir haben das verpasst. Es ist schon viel zu spät für ganze Generationen von Rentnerinnen und Rentnern, aber jetzt muss es dringend geschehen. Also gesunder, vernünftiger, ökonomisch begründeter Sachverstand ist das, was Moritz Schulerig uns auf den Zettel schreibt, was wir tun müssen. Und wir werden gut beraten, ihm Gehör zu schenken.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
Wir hören uns wieder, wann genau?
Nächsten Dienstag um
5.55 Uhr. Das war's für diese Woche. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.